schlecht, weil
ja,
es
ja, ja.
quasi auf dem Original basiert.
Mhm.
Von wem ist das?
Christoph aus dem Ruhrpott.
Lieber Christoph aus dem Ruhrpott das Original gemacht, weil die Musik war ja schon sehr ähnlich.
Ich bin mir nicht sicher. Er hat nur geschrieben, das ist das Porn-Intro Short C. Das ist das klassische Intro, wie wir es kennen und lieben, nur halt in kurz. Er hat noch zwei andere geschickt, aber ich habe mich für dieses entschieden, weil ich das am schönsten fand.
Ja. Ich finde das nicht schlecht, weil es auch so eine Reminiszenz ist an das Alte, aber dafür auf eine kurze Variante irgendwie, ja, gefällt mir gut. Mhm. Vielen Dank, Christoph. Und dann
ist im Lostopf drin.
Ist im Lostopf, absolut. Podcast und richtigen Namen, Folge 174. Ist es wirklich schon 174?
Ja, bald haben wir die 200 geknackt.
Das ist ja krass. 174. Könntet ihr euch jetzt noch erinnern irgendwie an Folge 60 oder sowas? Oder 62? Nee, oder?
Wir können grob zurückrechnen, was da so gewesen sein muss, ne? Weil
wie denn?
Folge 60?
110 ist Wochen?
110 Wochen, also ziemlich genau 2 Jahre her.
Habe ich da das letzte Mal ein Rätsel gelöst?
Vielleicht? Ich weiß nicht mal, was vor 2 Stunden war, Georg.
Ich schon, da lagst du wahrscheinlich im Bett.
Halt die Fresse, Jochen, Mann, wir wollten das nicht verraten.
Mit wir, meinst du dich?
Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, verraten wir das nicht, oder? Ich hab heute verpennt, ja, es stimmt. Dann hast du meine Frau angerufen und gesagt, sie soll mich wecken?
Ja, wir haben einen ganz guten Draht.
Warum hast du nicht mich angerufen?
Habe ich, du bist nicht drangegangen.
Weil du geschlafen hast.
Du warst tief und fest. Hast du was
aber
geträumt?
Aber eigentlich, Jochen, du hättest ja auch seine Frau anrufen können, dass sie ihn nicht weckt, sondern ihm nur sagt, dass er sich vom Telefon wecken lassen soll.
Ah ja.
Sie kommt rein und sagt, macht einfach nur das Telefon laut und geht wieder raus aus dem Zimmer.
Ja.
Das war eine wilde, lange Nacht gestern, Leute, was ich erlebt habe. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es auch nicht erfahren.
Oder?
Das ist richtig. Jetzt hast du auch das verraten. Ich habe gestreamt. Und ich habe Elden Ring ja durchgespielt und habe gestern das NG Plus angefangen. NG Plus, für alle, die nicht wissen, was das ist, wenn man ein Spiel spielt,
ich weiß, was es ist.
Dann durchzockt, dann fängt man nochmal von vorne an. Meistens sind dann die Gegner ein bisschen schwerer und es gibt vielleicht noch die ein oder andere Veränderung.
Das gibt es leider nicht bei jedem Spiel. Nee. Bei manchen Spielen, wo ich mir es wünschen würde und denken würde, es geht, ist es halt nicht. Eigentlich finde ich das cool.
Tatsächlich, das erste Spiel, an das ich mich erinnere mit einem NG Plus, ist The Legend of Zelda auf dem NES. Also das allererste Zelda auf dem Nintendo Entertainment System, auf dem viereckigen grauen Kasten. Und da war es nämlich tatsächlich richtig krass, wenn du da das Spiel durchgespielt hast und dann hat es wieder von vorne angefangen, dann war vieles komplett anders. Also die Dungeons hatten komplett neues Dungeon-Design, was halt insofern relativ bemerkenswert ist, weil die Zelda-Spiele, das war ja damals, die Dungeons waren ja so das Herzstück, ne? Die waren ja voll mit Rätseln und Puzzeln und weiß ich nicht was und waren eigentlich so damals so das Besondere an dem Spiel. Und dann haben die Programmierer, ich glaube, es gab 8 Dungeons, haben dann quasi diese 8 Dungeons nochmal neu designt. Und ich meine, die meisten Menschen werden das nie gespielt haben. Die werden Zelda durchgezockt haben und sich dann gedacht haben, oh ja, nicht nochmal. Weil du startest, sagt dir ja auch keiner, du startest ja dann ganz normal am gleichen Punkt wie vorher, weißt nicht, dass die Dungeons anders sind. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen bis heute gar nicht wissen, dass dann quasi das Spiel nochmal eigentlich gespielt werden kann. Und das war 87, 86, wann kam das raus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das nur mal eine kleine, ich weiß, interessiert wahrscheinlich absolut niemanden, aber kleine
Geschichte. Nein, ich höre das schon.
Deine Mutter auf jeden Fall nicht.
Ja, meine Mutter interessiert es auf jeden Fall nicht. Das sagt sie mir jedes Mal.
Hört sie immer noch?
Wenn wir über irgendwas reden, das sie nicht interessiert.
Ist sie immer noch treue Hörerin?
Ja, ja. Das Problem ist, sie weiß ja, ich habe ihr damals den Podcast eingerichtet auf ihrem Handy und sie weiß gar nicht, wie man den anderen hört.
Das ist aber gar nicht so schlecht eigentlich, so in Sachen Zielgruppe. Das müssen wir bei allen machen.
Aber Hand aufs Herz, hast du ihr auch gezeigt, wie man zur Patreon-Seite kommt? Und wie man Sachen bestellt, Socken, nee, T-Shirts und so?
Meine Mutter würde es schaffen, dass sie bei unserer Patreon-Seite Sachen abhebt. Aber das Lustige ist, tatsächlich, wir sollten es schaffen, wenn man eine Software installiert, eine Podcast-Software, dann, dass dann ein Podcast schon vorinstalliert ist sozusagen. Mhm. Und das ist unserer.
Das ist eine gute Idee. Absolut. Eine sehr, sehr, sehr gute Idee.
Mhm. Stimmt. Es gibt doch so Smart-TVs oder so. Oder hier, ich erinnere
mich. Wo immer Rakuten-TV einen eigenen Knopf hat.
Wo irgendeine App schon vorinstalliert ist. So Netflix, YouTube Standard, ne? Und da müssten wir hingehen.
Aber die benutzt man ja auch im Gegensatz zu Rakuten.
Ja, und Podcast ohne Namen würde man auch benutzen.
Ja, eben. Also dann quasi zwangsläufig.
Das ist eine sehr gute Idee.
Und bei anderen Podcasts, die man edit, also angenommen,
vielleicht ist das sogar billiger, als Werbung machen für den Podcast, eine App entwickeln zu lassen von irgendjemandem.
Wo es nur uns gibt.
Vielleicht nicht, wo es nur uns gibt, aber...
Aber kann man aber nicht
zumindest
auch
ein Warnhinweis, wenn du gefühlte Fakten hören willst oder gemischtes Hack oder so, und dann fragt er wirklich nicht lieber Podcast ohne richtigen Namen?
Aber sollen wir uns nicht eher so einen Namen geben, wo die Leute dann aus Versehen uns hören, weil sie denken, dass wir wer anders sind, sowas wie gemischte Fakten oder gefühltes Hack?
Let's do it. Ja. Ich bin ja schon lange der Meinung, warum irgendwas Neues erfinden, wenn man einfach was Altes...
Baywatch ohne Namen. Ich habe tatsächlich vorgestern zum ersten Mal reingehört. Ich habe den Podcast Links liegen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, der hat mir gefallen, weil die sind ja schon so groß und erfolgreich. Das ist ja nicht doof. Aber das ist schon lustig.
Muss ich sehen?
Ich muss mal wirklich sagen, die sind wirklich lustig.
Ist leider bei vielen Podcasts so, die erfolgreich sind, dass die oft ganz gut sind. Also Baywatch Berlin, Podcast UFO und so weiter. Vielleicht habt ihr schon mal von Fest und Flauschig gehört. Also halt alles so ein paar Insider-Podcasts, kann man mal abchecken. Wenn man unseren schon gehört hat allerdings. Das Problem ist, dass das nie einer über uns sagt.
Aber das ist ja wie bei den Dungeons, bei den Hardcore-Fans bei uns ist es ja auch so, dass die, wenn sie bei 174 jetzt angekommen sind, dass sie dann wieder...
Nochmal von vorne, es gibt wirklich
Leute, die hören einfach die 174 Teile von vorne und entdecken immer wieder neue Witze von mir. Das ist so, also verspreche ich euch, das ist so wie neue Dungeons entdecken. Hört mal, ihr müsst nur mal genau reinhören, da sind sehr lustige Stellen.
Irgendwann werden die Leute sagen, wirst du wie so ein Dinosaurierknochen, der von so einem Archäologen irgendwo ausgegraben wird. Ich habe noch einen Jochenwitz gefunden. Ist er noch zusammenhängend? Ja, nicht so ganz. Irgendwas hat er nicht ganz richtig verstanden, aber er lacht eine Menge. Wir müssen noch weiter forschen.
Manchmal höre ich ja unsere Folgen selber.
Werden ins Museum gehängt, dann ins Natural History, keine Ahnung, wie heißt das in New York?
Ja. Museum. Sag mal, wo wir gerade beim Museum sind, habt ihr die Geschichte im Louvre mitbekommen von der Mona Lisa, dass da irgendeiner sich reingeschlichen hat?
Die vollgeschmiert hatte,
mit Sahne vollgeschmiert.
Glasscheibe.
Ja, das heißt, der ist mit einem Rollstuhl rein und tat so, als
war noch verkleidet.
War verkleidet.
Mit der Perücke an.
Ist dann aufgesprungen und hat Sahne an die Mona Lisa geschmiert. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass die hinter Glas ist. Der wollte sie wirklich zerstören, glaube ich. Sonst macht man ja so einen Quatsch nicht, oder?
Also, es ist auf so vielen Ebenen. Also erstens mal, wie kann man denn nicht wissen, dass die hinter Glas ist? Also, ich meine. Das alleine schon. Zweitens, wenn man wirklich davon ausgeht, dass sie nicht hinter Glas ist, also wirklich die Mona Lisa versuchen wollte zu verschandeln, dann frage ich mich, what the fuck, weil was kann denn die Mona Lisa für irgendwas?
Aber dann würde man doch auch was, also dann würde man ja nicht unbedingt, ich glaube, Sahne oder sowas gewesen sein, ne? Da würde ich doch was Destruktiveres als Sahne nehmen,
oder? Ich verstehe auch nicht
Feuer
Sahne.
Zum Beispiel.
Ganz ehrlich, Sahne?
Das schließt sich mir nicht. Meint ihr, das ist die echte Mona Lisa, die da hängt und nicht einfach
ein Replikat? Nein, ich glaube, das ist nicht die echte.
Ich glaube auch nicht, dass das die echte ist. Die echte ist irgendwo unten in einem Vault, in irgendeinem 8-Tonnen-Tresor und da oben ist einfach ein Replikat von einer Glasscheibe und alle denken, oh, ich habe die Mona Lisa gesehen. Einen Scheiß hast du gesehen.
Ja.
Du hast ein Poster gesehen aus dem Giftshop.
Glaube ich auch. Warum soll man da auch die echte hinhängen, wenn keiner die echte von der unechten im Ernstfall unterscheiden kann?
Ja.
Das Risiko wäre doch... Also, wenn das mein Museum wäre und meine Mona Lisa.
Wenn dir das Louvre gehören würde, sag mal, was du machen würdest, Jochen.
Also erstmal würde ich da, ich würde erstmal da großen Beamer, damit man, die haben ja große Wände, damit man da ordentlich Fußball gucken kann, einen großen Beamer. Ja. Dann würde ich ein schönes Sofa.
Für Fortuna-Spiele.
Eine große Innenküche, ein Grill, was? Für Fortuna-Spiele, genau. Und dann würde ich da einfach
Paris
jeden.
Ist auf jeden Fall beliebt.
Ja. Ich würde da eine Partymeile draus machen und jedes Wochenende Leute zu mir einladen, weil dann bin ich ja auch DJ. Ich lerne das ja.
DJ
dann.
Jockel.
Mhm. Genau.
Legt auch auf deine Hochzeit auf.
Ballermann-Louvre.
Ja, das ist doch, wenn man so ein Riesending hat, ich meine, da wäre die Hütte immer voll, oder? Und dann
Ich hab ein Riesending, bei mir ist die Hütte nie voll. Also,
wow.
Komm, Kram.
Wow.
Das war ja wohl die Vorlage, oder?
Wow.
Der war nicht. Übrigens, apropos Riesending, Leute, letzte Woche haben wir über Sackfalten gesprochen. Ja?
Und heute jetzt sind sie weg.
Nee, ich will es nur nochmal, dann haken wir das Thema auch ab. Es liegt an der Temperatur. Wie unter anderem. Das heißt, die Sackfalten sind auch dazu da, dass sich der Hoden bei Wärme auch ausdehnen kann. Der dehnt sich ja aus, ja, und muss ja trotzdem so ein bisschen Abstand vom Körper
Brücken,
haben.
Ne?
Wie Brücken. Der dehnt sich wie Brücken aus. Und wenn
Moment,
dann
meiner dehnt sich nicht aus.
Doch, das kriegst du nicht mit. Wenn du nicht hinguckst, das ist
ja
der
traurig,
riesengroß.
Ist der gerade ausgedehnt oder nicht?
So. Aber du bist doch schon, pass auf, mach dir mal so ein Klöten-Eisbad.
Klöten-Eisbad.
Dann setzt du dich halt hin und teebeutelst da mal so rein.
Ey, Leute.
Du richtest eine Kamera drauf. Und dann guckst du dir an, wie das vorher und nachher aussieht. Eine 24-Stunden-Kamera. Das muss gar nicht 24 so Stunden.
Zeitraffer.
Der wird sehr schnell wird der so Saarlandgröße annehmen, also klein meine ich damit. Und dann, wenn du den dann wieder keine Ahnung was, irgendwo, wo es angenehm ist, wärmer und so, dann wird er wieder Bayern.
Nee, mein Hodensack war noch nie Bayern.
Aber Leute, ja, ist es nicht...
Verglichen mit dem Saarland meine ich jetzt mal. Ach so. Oder Brandenburg.
Ist es nicht eine gute Idee, wenn man jetzt so eine kleine Schüssel für den Stuhl entwickelt? So die vorne an der Stuhlkante kann man die dran machen und wenn man nach vorne rutscht, dann fallen die Hoden sozusagen in die Schüssel und die mit Eis gefüllt ist. Im Sommer?
Was? Ach, zum Kühlen meinst
zum
du?
Zum Kühlen.
Eine Art Fußbad?
Ja.
Aber hast du ein Problem mit heißen Eiern im Sommer?
Ich möchte nicht, naja, also es ist schon, wenn es kalt ist.
Die viel Frage ist, sitzt du nackt auf deinem Stuhl?
Okay, ja, wie willst du das sonst Moment, da reinbauen sitzt du angezogen lassen? Auf deinem Stuhl? Jetzt werde ich langsam verwirrt.
Ja, okay. Gab es da nicht den Fall von dem Typen, der mit seinen Klöten, der sich nackt auf so einen Liegestuhl gesetzt hat und dieser Liegestuhl hatte so aus einzelnen Holzlatten bestanden und dann sind die Klöten warm geworden und dann kam der nicht mehr aus dem Stuhl raus?
Was? Oh, das ist möglich.
Stell dir mal vor, wie unangenehm das sein muss.
Ja,
wenn du in so einem Liegestuhl sitzt, willst du wieder aufstehen und dann liegt der fest.
Mal eine andere Frage.
Ja.
Macht ihr das auch manchmal, wenn ihr geduscht habt und dass ihr euch dann einfach so auf die Ecke des Bettes setzt, auf die Matratze, um so sozusagen zwischen den Beinen zu trocknen?
Statt Klöten füllen, meinst du?
Ja, statt irgendwie dir abzutrocknen. Ich setze mich auf die Ecke des Bettes und sitze das erstmal aus.
Wie lange?
Halben Tag.
Aber wieso trocknest du denn nicht ab?
Ja, weil ich mich dann da hinsetze und die Ecke vom Bett genau da reinpasst, wie so ein Kuchenheber.
Ja, man spürt ja, da gebe ich Eddie recht, man spürt ja dann diese Verdunstungskälte. Ne? Wenn diese Feuchtigkeit verdunstet, dann wird es ja auf der Haut ein bisschen kühler und das ist ein sehr angenehmer Effekt. Und man fühlt sich dann frischer.
Ja, es passt einfach wirklich perfekt. Es ist wie so ein Stückchen, kennt ihr noch Tangram?
Ist das denn deine Bettecke oder die von deiner Frau?
Von Jochen gehe ich immer rüber. So. Ja, ja. In die Wohnung. Habe ja einen Schlüssel. Und Jochens Kissen ist das. Kennt ihr noch Tangram?
Was?
Wisst ihr noch, was Tangram ist?
Nee. Oh. Nee.
Hieß das Tangram? Dieses Spiel, das haben in den 80er, 90er haben wir das alle gespielt. Tangram, so wo du so Dreiecke legen musst und so geometrische Figuren und die so Tangram.
Ah, doch. Das heißt, du hast ist das so ein Viereck? Ne?
Ein chinesisches Legespiel.
Ja, kenne ich. Und dann musst du in diesem Viereck sind verschiedene Formen drin, die ein Viereck
große
insgesamt
drei,
bilden.
Kleine, drei,
und dann
Viereck.
Hast du so ein kleines Büchlein, ne? Mach mal hier diesen Pinguin oder diesen Schnabeltänzler oder so.
Genau. Mhm. So ein bisschen wie Origami, nur in 2D.
Das ist sehr schwierig.
Das ist sehr schwierig. Und quasi die Bettkante ist mein Tangram zu meinem Hoden. Wollte ich nur sagen. Wollen wir das Thema wechseln?
Wir sind schon so lange dabei, aber es ist doch so spannend.
Mich
auch wenn es nur einen Teil unserer Zielgruppe betrifft.
Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendjemanden betrifft, außer uns dreien, aber okay. Jochen, warum hast du einen Tennisball auf deinem Mikrofon? Was ist das? Das irritiert mich.
Ja, das ist mein Popschutz.
Aber warum?
Damit es nicht, wenn ich P-Laute mache, hörst du, wenn ich zum Beispiel Pimmel sage, ploppt es nicht. Ploppt es nicht. Es sind Popschutz.
Aber warum?
Na, weil man sonst ploppen
du
hört.
Du hattest nie einen Neon-Gelben.
Du hast doch auch einen. Nee.
Ja, aber ich habe keinen Neon-Gelben.
Ja, ich hatte keinen anderen. Ich hatte keinen anderen. Das ist noch von irgendjemandem. Ich glaube, das ist von Sci-Fi damals noch. Als ich mal für Sci-Fi gedreht habe auf der Gamescom, da musste ich mit denen hier rumlaufen. Habe ich einfach behalten. Die haben mir 20 geschickt. Habe ich alle hier. Habe ich nicht zurückgeschickt.
Na gut.
Ich war ja im Rheinland.
Ja,
du warst im Rheinland.
Bei meinen Eltern, ne? Und dann hat mir mein Vater, der ist ja 84 und der hört ja so gerne klassische Musik, ne? Also es ist jetzt eine sehr rührende Geschichte. Mhm. Eine sehr rührende Geschichte. Der hat ja Parkinson und das merkt man, ne, dass der Körper so nicht mehr so, aber geistig total fit und der hört so gerne CDs, Mozart und so, ne? Das ist immer sein Ding. Und dann kam er zu mir an mit seinen zwei rumpeligen, tragbaren CD-Playern. Weil der hat kein Smartphone, logischerweise, und kein Spotify oder was auch immer. Ja, der hört so
logischerweise.
Ja, das kriegt er nicht mehr hin, glaube ich. So.
Okay, ja. Ich bin mit meiner Mutter nämlich gerade am Diskutieren, ob, nachdem sie das halt auch alles nicht hat, ob wir nicht das irgendwie hinbekommen, es gibt auch so Senioren-Handys oder so, ihr zumindest mal so ein paar Basic-Funktionen mit Handy mitzugeben. Mhm. Du willst mal so ein Foto machen zu können und vielleicht tatsächlich mal Musik hören oder sowas in der Art. Also vielleicht sprechen wir beide uns da ab und werden das unseren alten.
Also ich kann hier ein paar Podcasts installieren.
Zum Beispiel. Mit vorinstalliertem Podcast. Ja, okay, Entschuldigung. Aber
auf alle Fälle, Musik, es geht auch ganz schnell. Ich fand es nur sehr rührend. Ihr seid ja meine Freunde, ich wollte es euch mitteilen. Auf alle Fälle hatte dann so zwei alte, tragbare Plastik-CD-Player, ne? Und sagte, damit höre ich immer Musik. Dann kommt er mit so einem rumpeligen, uralten 80er-Jahre-Kopfhörer. Meint so, aber ich höre da nichts mehr. War richtig traurig. Ich höre doch so gerne Musik, sagt er. Dann setze ich mir das Ding auf. Hört man wirklich nichts. Der ist halt scheiße und alt. Dann habe ich gesagt, Papa, hol mein Handy raus, mach Mozart bei Spotify an und gib ihm meine AirPods, ne? Der hat angefangen zu weinen. Der saß wirklich vor mir. Och Gott, ist das schön. Och Gott, ist wirklich.
Aber jetzt
das
weißt du, welche Aufgabe.
Mann,
musst du mal dafür sorgen, dass er das zu Hause auch so hört.
Ich bin sofort hingegangen, Papa, wir machen das jetzt so, ich kaufe dir mal einen Kopfhörer. Und habe ich den wirklich einen für 150 Euro, den du auf hast, Eddie. Den habe ich gekauft.
Ich habe den gleich noch wie du.
Ja, stimmt. Genau. Ja, stimmt. Wir haben hier beide den gleichen. Der ist doch mega, der Kopfhörer. Und der kommt heute an. Heute, ja. Und wenn er den heute aufsetzt, fängt er wieder an zu weinen. Es ist jetzt eine rührende Geschichte. Das war wirklich so schön, wenn du dann deinen Vater da siehst, wie denn die Tränen runterkommen, weil er endlich mal seine Lieblingsmusik hören kann. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Jahre der diesen verfletterten Kopfhörer da aufhatte und sich geärgert hat, dass er nichts hört. So. Und der wird mich dann anrufen und dann bin ich wieder ein sehr guter Sohn. Nur dazu. Jetzt können wir über Toni Kroos sprechen.
Gute Karma-Punkte. Wir wollen über Toni Kroos sprechen.
Komm, müssen wir doch, warum? Oder?
Wegen dem ZDF-Interview. Ich habe mir das gestern überhaupt erst angeguckt, weil ich muss ja sagen, ich glaube, ich habe damals schon erzählt von der Toni Kroos-Doku. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der hat ja mal eine Doku über sich selber produziert.
Mhm.
Das war, ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her, wo ich schon gelästert habe. Wenn man als aktiver Spieler, also du spielst aktiv mit Ende 20 und bringst dann schon eine Doku. Also Maradona, ja, logisch. Weiß ich nicht. Pelé, logisch. Von mir aus sogar Oka Nikolov. Ja, aber wenn du aktiv...
Die Reihenfolge,
das die Reihenfolge.
Maradona,
die Reihenfolge.
Pelé und Oka Nikolov.
Aber wenn du selber noch aktiv spielst und dann kommt so eine Doku über dich raus, und ich habe die ja damals bei Kino Plus, haben wir die besprochen, ich habe die in der Pressevorführung gesehen und ich habe die komplett verrissen, weil die so schlimm ist, diese Toni Kroos-Doku. Und da war ja das Who is Who der deutschen Prominenz auf dem roten Teppich und alle haben Fotos gemacht mit Toni Kroos. Und in dieser Doku geht es ja nur darum, wie geil Toni Kroos ist, sagt Toni Kroos selber, sagt sein Vater und sagt sein Bruder und sagt Jupp Heynckes so ungefähr. Und dann gab's ja wirklich so Szenen, so alles inszeniert, wie er nachts auf den Balkon geht perfekt ausgeleuchtet in die Leere starrt, ja, und du denkst dir nur, okay, da ist halt noch ein ganzes Kamerateam, Toni, also, das dir gerade gesagt hat, geh mal zum Balkon, dann gibt's eine Szene, wo sein Kind irgendwie nachts wach wird und er setzt sich dann mit dem Kind ins Bett und nimmt es im Arm und erzählt denen irgendeine Geschichte, natürlich komplett
Fußball, im Endspiel.
2014. Ja, vor allen Dingen so drei Kamerateams filmen gerade auf dieses wach gewordene Kind. Dann wird's sehr traurig. Dann geht's irgendwie um seine Stiftung und dass er ja krebskranken Kindern hilft. Und ist erstmal so der komplette Downer. Mhm. So. Und dann natürlich die obligatorischen Szenen, wie Toni Kroos irgendwie ins Krankenhaus geht und mit den kranken Kindern spielt. Und dann haben sie natürlich.
Meinst du, der spielt auch mit mir?
Du bist kein Kind mehr,
insofern nein. Irgendwas muss ich ja davon haben, dass ich Krebs habe, oder?
Das macht er nur mit
Krebs. Ich den mal Kindern. Anfunke oder so?
Frag ihn doch mal.
Wenn ich mein Baseball-Cap umdrehe jetzt zum Beispiel.
Du musst einfach nur abnehmen, Georg, das Baseball-Cap. Und also, auf jeden Fall.
Ich dachte, du meinst, ich muss weniger fett sein.
Warte, und dann kommt halt nach dieser Krankenhausszene, haben die sich halt die Produzenten gedacht, ja, jetzt ist aber schon echt fürs Publikum richtig scheiße, ne? Wie holen wir die jetzt wieder mit einem guten Gefühl? Wie holen wir die mit einem guten Gefühl wieder ab? Und was meint ihr, was kommt dann? Richtig, das 7:1 gegen Brasilien. Mhm. Von Deutschland.
Das ist ein gutes Argument.
Gegen Brasilien. Halt und ich sage euch, was, es funktioniert.
Es funktioniert das.
Du denkst dir erst noch, die armen Kinder. Und dann so, 7:1, ihr verdammt Brasilianer, was habt ihr davon? Was wollt ihr denn? Noch ein Tor! Zeig mal ein bisschen Demut jetzt hier! Und ja, das ist die Toni Kroos Doku, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann.
Von Toni Kroos.
Von Toni Kroos produziert, mit Toni Kroos in der Hauptrolle, über Toni Kroos und über seinen Bruder, der sagt, dass Toni Kroos der wahre Kroos in der Familie ist. Und ja, es gibt dann noch natürlich Off-Stimmen so von Promis. Ich weiß gar nicht mehr, wer alles, aber Kai Pflaume ist bestimmt dabei. Ja, der Toni Kroos ist ein toller Fußballer.
Waren die auch in Greifswald drehen? Da ist ja der Papa Kroos und hat einen Verband, für einen Verbandstrainer vom Verband.
Weil er die Kinder immer angebrüllt hat. Ja, da ist er groß geworden.
Sehr gut. Der ist so groß. Nee, der trainiert da ja, ich weiß nicht, was er jetzt noch macht, an Verbandsligisten, der Papa Kroos.
Ja, da gibt's dann auch so Sachen so, ja, wie war denn das Verhältnis zum Vater? Ja, eigentlich haben wir nur mit dem über Fußball geredet und was wir verbessern können. Ich verdanke meinem Vater alles. Mhm. Und du denkst dir nur so, ach ja, das ist ja super. Das ist ja toll. Naja, jedenfalls die Toni Kroos-Doku. Und da ist mir vielleicht schon gedämmert, dass der Junge schon vielleicht sehr selbst von sich überzeugt ist, hat natürlich auch vieles Großes geleistet, muss man natürlich sagen, überragender Krass. Fußballer, einer der besten, den wir je hatten. Jetzt hat er gerade beim ZDF nach dem Sieg von Real Madrid in der Champions League über Liverpool, wurde er, ich glaube von ZDF war es, vor die Kamera gezogen. Mhm. Das stimmt natürlich nicht, er wurde einfach gefragt, ob er ein Interview gibt. Und dort hatte er Ausraster wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann hat der Reporter gefragt, weil es ein sehr einseitiges Spiel war, bei dem irgendwie Liverpool 20-2 Torschüsse oder so hatte und viele überragende Chancen, die dann der Torhüter von Real vereitelt hat. Und da wurde dann Toni Kroos gefragt, ja, ob er sich gedacht hätte, irgendwie sinngemäß, dass es so ein harter Kampf wird und dass sie am Ende doch noch erfolgreich dastehen und so. Und da ist Toni Kroos ausgerastet und hat den Reporter angemacht und gesagt, ey, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir gescheite Fragen zu überlegen, kommst mit so einer Scheiße. Und dann ist er gegangen. Und was ich aber so geil finde an dieser Szene ist, dann geht er so links aus dem Bild raus. Der Reporter ist völlig irritiert. Kamera folgt Toni Kroos noch so ein bisschen hinterher. Reporter guckt betrübelt in die Kamera. Und dann läuft Toni Kroos noch mal vorbei und schüttelt so patzig den Kopf in die Kamera. Das Mikro wird nicht mehr hingehalten, aber du kannst noch hören, was Toni Kroos sagt. Und er sagt so, geht echt gar nicht. Echt, geht echt gar nicht. Schüttelt so den Kopf so nach dem Motto, geht echt gar nicht. Also so nach dem Motto, geh noch mal in dich, lieber Reporter, und überleg mal, ob du deine Hausaufgaben gut gemacht hast.
Er hat ihm ja vorher noch gesagt, jetzt hast du 90 Minuten Zeit gehabt, dir anständige Fragen zu überlegen. Und da kommt so ein Scheiß. Und dann im Weggehen sagt er ja noch, die ersten drei Fragen sind immer so negativ. Und jetzt lese ich mal die ersten beiden Fragen vor. Ja, die erste Frage war nämlich, zum fünften Mal haben sie nun die Champions League gewonnen. Das ist doch unfassbar, oder? Das war Frage 1. fürchterliche Frage. Er sagt, dem ist nichts hinzuzufügen. Mehr nicht. Zweite Frage. Sie haben eben ein paar Minuten hier gestanden und ins Publikum geschaut. War das erstmal sacken muss? Fragt der ZDF-Kollege. Widerliche Frage. Frage Nummer zwei war das. Und dann kam Frage Nummer drei. Und warte mal, ich suche. Genau. Was den Spielverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich, oder? Was für eine widerliche Frage. Also, und darauf ist er ja.
Das ist jetzt dein Kommentar. Du darfst nicht zitieren und dann direkt dein Kommentar
abkippen,
ohne dass man weiß, wer was sagt.
Ja, ja, stimmt. Das ist mein Kommentar. Das war
ein ironischer Kommentar.
Ein ironischer Kommentar. Ja, okay. Und ich habe mich so aufgeregt, weil auf Twitter die ganzen Leute sich abfeiern.
Das habe ich gesehen. Das ist ja das Allergeilste. Ja, gestern
den ganzen
Abend
Tag war ich fertig.
Bin ich auf Twitter und sehe nur so, Jochen kommentiert irgendeinen Kommentar zu Toni Kroos und dann sehe ich unter deiner Antwort 30 Antworten, wo ich denke, okay, Jochen hat eine Twitter-Diskussion. Geil, geil, geil. Hol das Popcorn, let's go. Und dann klicke ich drauf, alle 30 Antworten sind von dir und dem anderen Typen. Du hast erstmal ein Posting geschrieben, mit 1 von 11.
Ja.
Ein Thread zu Toni Kroos. 1 von 11. Du hast
Hab ich übersehen.
Du hast dir selbst 11 Mal sozusagen geantwortet, um deinen Punkt klar zu machen. Dann antwortet der Typ, mit dem du da diskutierst, 6 Mal und du noch 6 Mal und das waren die 30 Antworten. Und ich lese das gestern Abend und denke mir nur so, ja, Jochen, du bist ja einer ganz heißen Nummer auf der Spur. Ihr zwei werdet das Toni Kroos-Problem auf Twitter gleich gelöst haben. Wie du dich da reingesteigert hast.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich habe nur Twitter aufgemacht nach dem Spiel, wo ich mir schon, als ich das Kroos-Interview gesehen habe, ich so, was ist mit dem Kroos los? Ist der bescheuert? Warum? Respektlos, unsouverän, kann man doch anders lösen. Okay, die dritte Frage hätte man anders stellen können. Aber im Netz, alle feiern sich dafür ab und sagen, endlich mal haben sie es dem Journalisten gezeigt. Richtig, der Kroos. Und das hat mir so den Kamm geschwollen.
Jetzt muss man sagen, du bist auch Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vielleicht nicht ganz objektiv.
Man kann auch objektiv sein. Also, ja,
ich kann schon,
Freund
aber
also öffentlich-rechtlichen Rundfunks und kein Freund von Fußballreportern und ich gebe dir auch um 100%
recht. Man kann ja objektiv sein, egal in welcher Rolle man ist. So, ich fand das nur, das hat mich so getriggert. Ich war den ganzen Tag völlig fertig und habe mich in Diskussionen da reingesteigert zwischen Leuten, wo ich hinterher denke so, ey, Alter, warum gibst du da nicht so viel Mühe? Ich glaube, ich habe 6 Stunden geschrieben und weil ich so, das mache ich selten. Das hat mich überkommen.
Aber da würde mich mal interessieren, kannst du das Argument denn nicht ein Stück weit nachvollziehen, dass die Leute sagen, naja, immer verlangen wir nach Spielern mit Ecken und Kanten und wenn dann mal einer was sagt,
kriegt er direkt auf den Sack. Ich verlange da nicht dran. Wer außer Vollidioten verlangt Spieler mit Ecken und Kanten? Das sind dann auch die Mario Basler bejubeln.
Weil er so aber schon ein häufig genanntes Argument, dass die Spieler jetzt alle so langweilige Interviews geben und einfach nur dastehen wie so Roboter und so.
Ich meine, ja, das ist es, aber da musst du ja immer fragen, aus welcher Ecke kommt denn das? Und welchen Leuten kommt denn das?
Also ich als Fußballzuschauer.
Super Toni! Also toll gemacht!
Ich als Fußballzuschauer finde das natürlich auch geiler, wenn was passiert nach dem in so einer Situation, weil dann ist es der Unterhaltungswert höher. Ja, ganz klar. Und mich nerven auch natürlich nach dem Spiel, weil du immer gleiche Antworten kriegst. Das liegt aber an der Situation einfach. Was will man auch erwarten, wenn man nach dem Spiel jemanden fragt, der voll Adrenalin gepumpt ist? Da kannst du auch keine klare Analyse machen. Das machst du bei der Pressekonferenz oder 10 Minuten später oder Viertelstunde später, kurz nach dem Abpfiff, geht das ja gar nicht.
Der wollte halt auch keine Fragen haben, der wollte als Fragen getarntes Lob haben. Das war halt der springende Punkt.
Und ich finde,
dass irgendjemand etwas sagt, was nicht uneingeschränktes Lob ist, das hat dem Herren halt nicht so ganz gefallen.
So. Aber muss denn immer irgendwie noch Kritik mitschwingen?
Nein, muss nicht.
Ich meine, der gerade zum 5. Mal die Champions League gewonnen, kann man da nicht einfach mal sagen, ja, ey,
was heißt,
geiler
der
Typ?
Der hat die Champions League gewonnen. Also, wenn alle so gespielt hätten wie der Rest von Real Madrid, abgesehen von Thibaut Courtois, dann hätte es keinen Sieg gegeben. Der hat irgendwie so ein Jahrhundertspiel gemacht, ansonsten wäre das Ding 1-3 ausgegangen.
Ja, aber
er hat also gewonnen. Ja, aber das kann man doch trotzdem mal ansprechen.
Ich bin bei
Hört Eddie. Mal, Leute, ihr wart richtig scheiße. Eigentlich in jeder K.O.-Runde wart ihr schlecht. Heute auch. Trotzdem gewonnen. Wie fühlt sich das an?
Ja, das sehr ist
gut. Hätte man auch so fragen können. Hat er ja nicht.
Dann wäre er sofort gegangen. Dann wahrscheinlich auch mit Recht. Ich glaube natürlich, ich bin dabei, Eddie, dass man ein Interview nicht ständig negativ, das gibt ja auch die Fälle, wenn die deutsche Nationalmannschaft weitergekommen ist, scheiße gespielt haben. Die erste Frage ist, scheiße gespielt, aber weitergekommen, würde ich natürlich auch an die Wand rennen. So, wäre ich auch sauer. Aber das war ja nicht der Fall. wenn das der Fall gewesen wäre. Groß, eigentlich haben sie es gar nicht verdient, ne? Mit viel Glück hier reingekommen und dann noch 13 Chancen gegen sich und ein Torschuss, der war drin, oh, ganz schön glücklich. Ist, wäre natürlich auch ziemlich unclever, da würde ich auch sauer sein, aber das hat er ja nicht gemacht. Er hat ja zwei positive Fragen gestellt und dann eine harmlose negative Frage und dann den Typen vom Millionenpublikum so lächerlich aussehen zu lassen und alle klatschen, ist halt unfair aus meiner Sicht. Mehr nicht. So.
Wen jetzt? Wie?
Den Kaben vom ZDF da so zu blamieren und sich so aufzuführen und das nicht souverän einfach zu beantworten.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass das maximal ehrlich unsouverän war von Toni Kroos, weil du da einfach ja auf so eine Frage kannst du ja auch einfach ganz normal antworten, ja, und sagen, ja, ey, es war super schwer, die waren super gut, wir haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber jetzt sind wir einfach happy.
Ja.
So, aber es ist halt Toni Kroos.
Ja.
Und einen, der hat halt fünfmal die Champions League gewonnen und Toni Kroos kannst du halt nicht einfach fragen, ist es unverdient gewesen oder war das schlecht?
Offensichtlich nicht. Nee.
Weil es ist halt Toni Kroos.
Ja, gut. Aber finde ich scheiße von Toni Kroos. Ich das ist einfach allein aus der, du bist ja als Spieler sowieso immer in einer so einer Situation, du stehst ja, also es ist ja so, du musst ja auch kein Interview geben, ne? Also, wenn du keinen Bock hast, gehst du einfach.
Naja, du musst, glaube ich, schon.
Ja, du musst schon, aber du kannst dich dem auch entziehen.
Aber man weiß halt auch nicht, was da für eine Vorgeschichte ist. Ich meine, wenn früher stand da Ecki Häuser am Straßenrand und hat da irgendwie seine Ads-Kommentare da abgegeben, wo jeder Kommentar und jede Frage so mit gespaltener Zunge gestellt war, wo ich auch denke, wenn ich Spieler gewesen wäre, ich hätte ihm jedes Mal eins in die Fresse gehauen, diesem gehässigen Penner. So, und du weißt halt nicht, was da schon für eine Geschichte ist. Der hat 100.000 Interviews gegeben und vielleicht hat gerade der, wie hieß der Reporter?
Kaben. Nils Kaben.
Nils Kaben, weiß ich jetzt nicht, wie oft der schon irgendwie nervige Fragen gestellt hat und Toni Kroos dann wahrscheinlich schon auch aufgeladen dahin. Und ich sag's mal so, natürlich war das nicht souverän von Toni Kroos und auch nicht nett und sympathisch und weiß ich nicht alles, aber die Frage war, egal was die Fragen davor waren, jetzt mal sei mal dahingestellt, die war auch nicht geil. Also es war keine geile Frage. Nee, es wirkte schon so ein bisschen, eigentlich unverdienter Sieg. Und das finde ich, das mag zwar stimmen, irgendwie so rein fußballstatistisch, aber nun beim Fußball ist es nun mal so, am Ende gewinnt einer. Und wenn es dann einfach die Mannschaft ist, die mit Glück ein Tor geschossen hat und dann diesen Vorsprung gehalten hat, dann ist das eben auch schon tausendmal
passiert. Aber dann brauchst du keine Fragen stellen. Also dann brauchst du halt überhaupt keine Fragen
stellen. Nee, in dem Fall musst du auch keine Fragen stellen. In dem Fall geht es einfach nur um Emotionen und um einfach nochmal dann den Gewinner ein bisschen abfeiern. Aber das will
ich halt noch viel weniger sehen. Also ich persönlich. Also ich muss jemanden, freuen Sie sich über den Champions-League-Sieg? Ja.
Also ja, natürlich, da kann man jetzt natürlich vortrefflich drüber diskutieren, wie sinnvoll sind überhaupt solche. Ich habe in meinem Leben 1 Million Pressekonferenzen im Fußball gesehen und ich kann dir an einer Hand abzählen, wo ich mal irgendwann was Brauchbares für mich rausgezogen habe. Also das kann man natürlich immer dann fragen, aber ich finde, ich vergleiche das auch so mit amerikanischem Sport und wenn ich da so sehe, irgendwie, wenn ich mir vorstelle, Reporterin geht oder Reporter geht nach dem Super Bowl-Sieg zum Coach und sagt, na, da habt ihr aber Glück gehabt, der haut die doch um.
Das machen die aber ziemlich häufig, ehrlich gesagt. Ich würde gerade Amerika als Beispiel nehmen, wo die Leute üblicherweise halt genügend Professionalität haben, um zum Beispiel in der Frage, die sagt, irgendwie Gegner hat stark gespielt, auch anders zu antworten als Arschloch, aber wir haben gewonnen.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Reporter da schon souveräner Fragen stellen,
wenn er sich dann
mehr feiern.
Naja, gut. Hat er selber, der Kaben, auch zugegeben, dass er die Frage vielleicht hätte anders stellen sollen, dass das nicht die beste Frage war, aber die Reaktion sagt
er. Die Reaktion war scheiße.
Die Reaktion absolut.
Da würden die Amis 100% auch besser reagieren, weil die da einfach, weil sowas mehr showiger sind.
Aber wenn er glaubt, dass das eine besonders schlechte Fragen, wenn er glaubt, dass das besonders schlechte Fragen waren, wie lange hat er kein Fußball mehr geguckt? Wie lange hat er keine Fußballübertragung mehr in Deutschland geguckt, wenn er glaubt, das wäre besonders schlecht?
Der guckt jeden Tag die Toni Kroos.
Man muss ja auch sagen, in dieser ganzen Twitter-Diskussion hat man dann auch die Kollegen von DAZN, ich habe das Interview nicht gesehen, auch so hochgejubelt und so, das habe ich leider nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es eben keine kritischen Fragen drin waren. Es ist ja auch viel einfacher, keine kritischen Fragen in so einem Moment zu stellen. Das ist ja,
natürlich.
Da gehört ja, ist ja gar keine Kunst. Aber nochmal zu fragen und ganz legitim, weil die ganzen Zuschauer es ja gesehen haben, Liverpool viel mehr Chancen, viel drückender, Real super verteidigt, ne, mit ihrer ganzen Klasse.
Man kann auch sagen, Liverpool, ne, war ineffektiv.
Ne, was auch immer, aber das nochmal auf den Teller zu bringen und einen Spieler zu fragen, wo das ja alle gesehen haben, finde ich völlig legitim. Ja,
ja. So. Aber ich finde schon, dass man bei so deutschem Sportjournalismus hat man immer so das Gefühl, man versucht immer so einen auf Enthüllungsjournalismus zu machen und immer irgendwas Skandalöses, irgendwas immer so den Finger in die Wunde zu halten. Mich nervt das ja auch dann, ganz oft.
Aber dann kritisiert das doch dann, wenn es falsch ist. Also ich meine, wie oft hörst du halt dann so einen substanzlosen Schwachsinn, gerade in den Kommentar, im Kommentar, wenn Lothar Matthäus beteiligt ist, wie die haben es heute mehr gewollt. Am Arsch die Räuber hat es irgendwer gewonnen, weil er es mehr gewollt hat. Noch nie im Leben wurde ein Spiel gewonnen, von dem der es mehr gewollt hat. Dann würde Bayern nie Meister werden, das wäre immer Union Berlin oder, weiß der Teufel, Greuther Fürth oder so. Also das kann ja nicht der springende Punkt sein. Wenn sowas kommt, dann kann ich es verstehen. Oder wenn wieder dieses, was war dieses geflügelte Wort mit dieser bescheidenen Dortmund-Saison? Es war nicht die Körperspannung ist Mentalität. Ja auch irgendwie immer Mentalitätsfrage oder sowas in der Art. Ja. So ein Wischiwaschi-Bullshit, den man immer reinwerfen kann, wenn eine Mannschaft verloren hat, der nichts mit irgendeiner Realität zu tun hat, der völlig belanglos ist. Und dann kann ich verstehen, dass man sagt, was willst du denn, was soll ich, ne? Aber wenn es halt wir sind eh viel zu lange bei dem Thema, aber ich finde, wenn es eine inhaltliche Sache ist, dann ist das was anderes und in dem Fall.
Okay, ist ja gut. Ihr hasst Toni Kroos.
Ich gucke die Doku jedenfalls nicht. So, jetzt hat er da, das hat er davon.
Du guckst auf jeden Fall die Doku.
Okay.
Damit wir das nächste Mal drüber reden können.
Ach, Leute, wir werden das kürzen müssen, ne?
Ich werde wahrscheinlich nach New York fliegen.
Wow. Um was zu tun?
Urlaub.
Wann?
Auf Oktober.
Okay. Und wie soll der Laden hier weiterlaufen?
Was haltet ihr davon? Erstmal wollte ich so ein Stimmungsbild abfragen.
Ja.
Mach doch.
Okay, viel Spaß. Cool.
Gut.
Wie lange denn?
6 Tage.
Das ist doch kein Urlaub, 6 Tage. Mach doch 2 Wochen.
Ja, aber so, also erstens mal, ich mache das nämlich ohne Kinder, nur mit meiner Frau.
Wow.
Das ist sozusagen Flitterwochen remastered.
Ja.
Und jetzt wollten wir zu Hamilton gehen, dem Musical, weil meine Frau liebt dieses Musical. Und das ist ja original am Broadway in New York.
Ich weiß nicht mal, was das ist.
Sag mir nicht, das ist für 5 Jahre ausverkauft.
Nee, ausverkauft ist es nicht, aber es ist einfach unfassbar teuer.
Oh, scheiße, wie teuer, komm. 300 also Dollar?
Es gibt natürlich verschiedene Kategorien. Also du kannst dich auch irgendwo hinsetzen, wo du nichts siehst. Dann zahlst du nur so $200 pro Person.
Okay.
Aber das geht aufwärts bis in die Tausender pro Karte.
Aber ist das nicht ein echter Liebesbeweis?
Ja, auf jeden Fall Hamilton. Und ich wollte einfach nur mal sagen, Leute, gebt mir Tipps, was man in New York noch machen muss. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr in New York.
Hat sich da was geändert?
Ja, mit Sicherheit. Die Stadt pulsiert ja, die lebt und so. Ich habe natürlich die Sehenswürdigkeiten, ich war ein paar Mal in New York, ich war 3-4 Mal in New York in meinem Leben. Ich habe natürlich die größten Sehenswürdigkeiten, die habe ich natürlich gesehen. Aber ich wollte dieses Mal mir mal Brooklyn angucken, weil ich tatsächlich noch nie in Brooklyn war. Ich war immer nur in Manhattan. Und wenn ihr geile Tipps habt für Brooklyn, was man so machen kann, was man sehen sollte, wo man hingehen sollte und so, dann da würde ich mich freuen, wenn ich da so ein paar geile Tipps kriege. Und ich freue mich natürlich, das letzte Mal, als ich da war noch Ground Zero. Da war noch die richtige Ground Zero Grube. Da gab es das One World Trade Center? One World Trade Center, glaube ich. Da gab es das noch gar nicht. Und das will ich mir natürlich auch angucken. Ich war ja mit ich war mit 11 Jahren oder 12 Jahren war ich mit meinem Vater damals in New York und war auf dem echten auf den ehemaligen World Trade Centern obendrauf. Ich war es nicht, möchte an der Stelle gleich sagen, ich bin unschuldig, ich habe da nichts gemacht, aber ich war
ganz oben auf dem Dach?
Auf dem Dach.
Ich hasse ja Hochhäuser, ich habe total Schiss, wenn ich alleine im 10. Stock stehe.
Nee, ich liebe das.
Ich denke immer, es fällt gleich zusammen, es wackelt, es ist sehr hoch, ich habe totale Höhenangst.
Aber what are the chances? Also da mache ich mir keine Sorgen, wenn ich aufs World Trade Center gehe. Und das würde auch kollabieren.
Aber
okay, come on, das wäre schon.
Komm, wie soll denn krass. Das, ich finde, das Hochhäuser sind eine große Lüge. Also die sind nicht so sicher.
Das ist ein schönes, das schöner Buchtitel. Eine
Theorie
von. Ich finde, das ist ein guter Buchtitel. Hochhäuser sind eine große Lüge.
Ja, ich denke,
sag's mal einer.
Ich denke, das kann nicht so sicher sein, wie ihr mir das hier verkauft, dass es so sicher ist. Also es geht ja nicht. Wie soll das denn auch gehen? Da ist Boden.
Moment, was ist denn deiner Meinung nach der Unsicherheitsfaktor bei Hochhäusern?
Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht doch auch auf Jochens Telegram-Seite. Ja. Hochhäuser sind eine große Lüge.
Ja, überleg doch mal.
Da werden dann endlich mal ein paar Wahrheiten werden dann mal gepostet.
Klar, man erklärt uns das immer mit Physik und so. Und
Moment, was bezweifelst du denn gerade überhaupt?
Physik, ne?
Die Existenz von Hochhäusern, die Höhe von Hochhäusern?
Ne, die Sicherheit und die Tragfähigkeit und
was passiert nicht. Denn deiner Meinung nach bei Hochhäusern in Wahrheit?
Ja, jetzt stell mal vor, alle.
Die kippen einfach so um, oder was?
Ich gebe dir mal ein Beispiel, was passieren könnte, wofür Hochhäuser bestimmt nicht ausgerichtet sind. Wenn jetzt alle in diesem One World Trade Center auf die rechte Seite gehen würden, weil sie da zum Drucker müssten, alle gleichzeitig, in allen Etagen, dann würde das Ding kippen. So. Und das hat noch nie einer mal in Frage gestellt, ob das nicht dann irgendwo mal unsicher sein kann, in solchen Fällen.
Ey, wenn es doch nur so einen Beruf gäbe, der sich vorher Gedanken macht, wie man es hinkriegt, dass Häuser nicht umkippen.
Ja, das ist.
Ich ist oft auch eine Frage der Statik und so, ne? Wenn es da jemanden gäbe, der sich.
Gibt's einfach sowas, nicht. Nee. Wie würdest du so jemanden nennen, Georg?
Weiß ich nicht. Statist?
Statistiker.
Irgendwie sowas in der Art.
Es sind aber wirklich Gedanken, immer wenn ich mit dem Aufzug irgendwo in die Höhe fahre und es dauert 11., 12., 13., dann kommen mir diese Gedanken und dann habe ich. Wie was echt Hochhaus Schiss.
Mit 13 Stöcken.
Warst du schon mal im Rheinturm eigentlich?
Ja, hasse ich, wie die Pest. Ich stand oben. Da sind ja so, man kann ja auf diese
Glasscheiben
gehen und dann runtergucken.
Mhm. Kann sich sogar drauflegen.
Ich zitter förmlich. Also wenn ich da nur rüber gucke, fängt mein ganzer Körper an zu zittern.
Also ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht. Ich habe schon immer eine Faszination für Wolkenkratzer gehabt, wahrscheinlich, weil ich aus Frankfurt bin. Ich weiß noch, das erste Mal in New York, ich wollte auf jedes Hochhaus. Und ich liebe das, wenn du dann da von oben über die gesamte Stadt gucken kannst. Und
geil, ne?
Das ist einfach das allergeilste Ding irgendwie. Ich liebe das. Und ich kann es kaum erwarten. Also das werde ich mir auf jeden Fall angucken, das One World Trade Center. Aber das sind natürlich so die Standard-Touri-Geschichten, so Times Square und weiß ich nicht was. Aber ich bin ja auf der Suche nach den geheimen, ich will nicht so aussehen wie der Prinz aus Zamunda in seiner ersten Nacht in New York, weißt du, sondern ich will einer von den Locals sein. So, wo gehen die Locals hin? Wo gehen die New Yorker hin? Ist mein Plan. Und dann werde ich natürlich in den Washington Square Park gehen und da den ein oder anderen Schachspieler mal herausfordern.
Oh ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Das ist aber tatsächlich, da geht man hin und kann zocken, ne?
Du setzt dich hin und dann ballerst du die weg. Jochen, dein Telefon klingelt.
Ja, habe ich
Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. New York ist jetzt quasi eingetütet. Und wir warten noch auf das Go von meiner Frau, von der Arbeit von meiner Frau. Und dann, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin so gespannt, wie sich die Stadt oder ob sich die Stadt verändert hat in den letzten Jahren. Ich war ja, wie gesagt, mit 11 war ich da. Das war noch in den 80ern, Ende der 80er. Und da war New York noch so ein richtiges Moloch. Wie man das so aus so Filmen wie Taxi Driver und so kennt. Da bist du über den Times Square gegangen, da standen überall Prostituierte und Drogendealer. Und dann ist ja so, ich glaube hauptsächlich unter der Ägide von Rudy Giuliani, man glaubt es kaum, der hat ja da einen ganz strengen Kurs gefahren und hat diese Stadt sozusagen in Anführungsstrichen immer aufgeräumt und total clean gemacht, was ja auch viele bedauern, gentrifiziert und so weiter. Und jetzt ist es ja so eine richtige, weiß ich nicht, so ein Franchise neben dem anderen mäßig. Ich bin mal gespannt. Also ich kann es gerade erwarten, wenn ihr Tipps habt für New York, dann let me know.
Ich muss noch eine Frage zu den Hochhäusern stellen.
Ja.
Oftmals wohnen die Menschen ja da, so im 20. Stock und haben ja auch keine Gardinen. Und die Hochhäuser sind ja jetzt auch nicht weit weg.
Also, kommst du darauf, dass die keine Gardinen haben?
Ja, in Filmen sieht man ja immer diese coolen Wohnungen, ne, wo die dann da wohnen und sich dann im Bett räkeln und dann guckt man in die Skyline und kann man von draußen nicht in jedes scheiß Hochhaus gucken und immer gucken, was da abgeht, oder?
Das ist so eine sehr, sehr lange Leiter halt, ne?
Müsst ihr jetzt nicht beantworten, das ist so das, was mir gerade durch den Kopf geht.
Ich denke mir halt gerade so, weißt du, Toni Kroos sagt, es ist deutsch, drei negative Fragen zu stellen. Aber ich finde, die deutscheste aller Fragen ist, sag mal, wenn man in so einem Hochhaus in Manhattan wohnt und jetzt keine Vorhänge hat, da können einem doch alle reingucken, ne? Oder?
Du könntest das dann auch auf Google Maps so blören, wie die Deutschen ihre Häuser blören, als einziges Volk auf der ganzen Welt. Damit keiner das Haus von außen erkennt.
So wenigstens so Halbgardinen, die man so auf der halben Fensterhöhe aufhängt und dann so schön gehäkelte.
Find the German.
Musst du halt nur aufpassen, dass dann, wenn auf der Fensterbank der Schwibbogen steht und du das Ding auf Kippe machst, dass dir die Gardinen nicht anbrennen.
Was ist denn für ein Schwibbogen?
Ein Schwibbogen aus dem Erzgebirge halt.
Was ist das denn?
Das weiß ich auch nicht, dass du keinen Schwibbogen aus dem Erzgebirge hast.
Sind das Kerzen? Ist das so ein Holzbogen
also dann mit Kerzen? Aber nicht weiter.
Ist das ein Holzbogen mit Kerzen drauf? So? Holzbogen, Kerzen?
Nee, nicht Holz. Metall.
Metall. Und dann sind da Teelichter drauf, oder was?
Nein, Kerzen.
Und das nennt man Schwibbogen?
Richtig schöne Kerzen.
Wer hat denn so einen Scheiß?
Wer hat das denn nicht, frag ich dich. Wer hat das nicht?
Okay. Ja.
Kriegst du vermutlich auch günstiger zusammen mit dem Räuchermännchen.
Wir müssen jetzt schon zum Rätsel kommen, weil ich muss gleich ins Studio.
Ach, der feine Herr.
Und du hast gesagt, Jochen, du willst heute das Rätsel machen?
Ja, ich mache das Rätsel. Vorher machen wir noch das hier kurz. Ach ja, ich wollte ja ein Rätsel. Ich wollte rätseln. Also die Gefahr, dass dieses Rätsel von euch relativ schnell geknackt wird, insbesondere von Georg, glaube ich, ist sehr hoch.
Wow. Okay. Was ist das für eine Aussage? Wieso insbesondere von Georg?
Also ich habe, das ist eine...
Nimmst du einfach an, dass ich schon kenne, die Antwort?
Ich glaube ja, weil man da drüber gestolpert sein kann in den letzten... egal. Ich lese es trotzdem vor, kommt von Steven aus Braunschweig. Der hat mir das per Insta geschickt. Also von welchem Gegenstand dürfen die Menschen in Texas maximal nur 6 besitzen. Okay, noch kein. Ich will lösen, das ist gut.
Wer fängt an?
Georg.
Puh. 6 Stück besitzen. Maximal.
Ja, genau.
Gut. Ich frage mal so, ist es etwas, was ich im Haus habe?
Ich glaube eher nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber nee, glaube ich nicht.
Das ist ein Nein. Hat es etwas mit Waffen zu tun?
Nein.
Das ist das Einzige, wo ich mir fast sicher war, dass es nicht sein würde, oder? Texas?
Weil sie mehr als 6 haben dürfen.
Ich glaube, ja, glaub, du musst 6 haben, glaube ich, da.
Genau, mindestens 6.
Wovon darf man in Texas nicht mehr als... es ist nicht etwas, was ich im Haus habe. Hat es mit Fortbewegung zu tun?
Nein.
Ist es etwas Elektrisches?
Ja, meistens.
Meistens. Wenn man diesen, es ist ein Gegenstand, ja? Mhm,
ja.
Diesen Gegenstand findet man in der Wohnung am ehesten in der Küche?
Nein. Sehr gute Frage, würde jetzt Georg sagen.
Dankeschön.
Die Richtung ist gut. Mhm.
Dann Badezimmer.
Sind es Vibratoren?
Ach komm. Ja, es sind Dildos.
Moment, what the fuck? Wie kommst du denn jetzt von einem Küchengegenstand nein auf Dildos?
Ich weiß es auch nicht.
Wollt ihr mich jetzt verarschen?
Das war der nächstlogische Schritt.
Absolut. Und wieso darf man denn nur eine begrenzte Anzahl an Dildos besitzen? Das ist doch völliger Quatsch, als ob es das als Gesetz gibt.
Das wäre jetzt die interessantere Frage. Warum?
Also, ich fand das Rätsel super. Die Erklärung ist halt ein bisschen schwierig, weil es auf so alten Gesetzen beruht. Es gibt ja so viele alte Gesetze, wo man sich fragt, was ist das denn für ein totaler Quatsch? Und das muss wohl auch eins davon sein. In der US-Bundesstaat Texas hat 1970, also in den 70er Jahren mal ein Gesetz eingeführt, was eben warum auch immer das eingeführt wurde, besagt, dass du nur sechs Dildos oder vielleicht sogar nur sechs Sexspielzeuge haben darfst. Das ist jetzt, da gehen die Meinungen auseinander, ob es nur Dildos sind oder ob du noch was anderes haben kannst. Aber nur sechs. Mehr ist nicht erlaubt.
Und es ist noch aktiv, das Gesetz. Das gibt's dort noch.
Es wurde mal ausgehebelt, aber es existiert immer noch.
Ich stelle mir das so gerade vor, wie dann in Texas klopft so an die Tür so eine Art Man in Black kommen dann so. Entschuldigen Sie. Mr. Smith, wir haben Hinweise bekommen, dass Sie einen siebten Dildo besitzen.
Ja.
Wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl. Oh mein Gott. Und dann gehen die so rein und durchsuchen die ganze Wohnung, drehen alles um. Haben sechs gefunden. Wir haben nur sechs gefunden.
Ja.
Wir haben nochmal Glück gehabt, Mr. Smith.
Modelle? Dildo-Kontrolle?
Ja, die haben so ein elektrisches, so ein Antennenwagen.
Ja, mit dem Elektro, wie heißen diese, mit dem man im Sand nach Münzen sucht, so ein Metalldetektoren.
Ja.
Ja, finde ich.
Also vielen Dank fürs Rätsel. Scheiße, dass ihr das so schnell geknackt habt, aber Glückwunsch, Georg. So. Kommen wir.
Bevor wir jetzt zu Patreon-Fragen kommen, ich muss ja mal sagen, Etienne, du hast mich ein bisschen angefixt mit deiner Hollywood-Haut. Ne? Ich habe jetzt irgendwie gerade durch diese Chemotherapie habe ich auch Probleme mit der Haut gehabt und so weiter und so fort und trocken und alles Mögliche. Und mich hat es irgendwie immer total angenervt, einzucremen, weil ich das Fettige auf den Fingern vor allen Dingen widerlich finde. Und irgendwie, das geht irgendwie viel zu langsam weg. Und jetzt habe ich nach irgendetwas gesucht, was dafür sorgt, dass ich mein Gesicht halt, also befeuchten kann, quasi in eine Feuchtigkeitscreme, die aber nicht fettet, und bin zu einem Feuchtigkeitsgel gekommen. Und seitdem, seit ungefähr einer Woche, jeden Morgen und jeden Abend benutze ich dieses Feuchtigkeitsgel und es fühlt sich um so vieles besser an.
Ja, ich muss auch sagen, mir ist auch sofort ins Auge gestochen.
Ja.
Ich wollte es erst nicht ansprechen.
So vieles besser.
Aber du siehst so anders aus.
Ja.
Deine Haut ist so richtig schön.
Da sind Allös drin.
Allös, also ja.
Mit Allö.
Allö.
Ja.
Allö?
Ja. Allö, ja.
Die sind da drin. Hydragel auch.
Sehr gut.
Und ich bin, wahrscheinlich ist es irgendwie in Wahrheit, ist das nur irgendwie so eine Gleitpaste für Kugellager oder so, aber es fühlt sich gut an.
Ja, aber unsere Haut ist ja auch manchmal ein Kugellager. Insofern, quasi. Ja, ich muss sagen, quasi. Ich kriege sehr viel Komplimente. Die Leute fragen, ob ich jetzt reich bin, nur weil sie meine Haut sehen. Und ich sage immer nein, aber der Eindruck soll entstehen. Ja. Und das geht einfach nur, wenn du so eine richtige Hollywood-Haut hast. Und ich muss sagen, ja, ich zweimal die Woche Peeling, ne? um die ganzen Mitesserchen und die Poren zu säubern. Ja. Dann machst du natürlich noch eine Gesichtsmaske, kannst du auch zwei, dreimal die Woche machen. Dann habe ich meine Nachtcreme, meine Tagescreme. Ja, und ohne...
Vielleicht sollten wir so ein bisschen im Bereich Beauty-Podcast oder...
Absolut. Also wenn YouTube jetzt hier Channel jemand gehen, ist, der sagt, hier diese...
Ihr beiden Männer, Beauties...
Die haben jetzt auf die alten Tage nochmal Beauty-Produkte entdeckt.
Wie sehe ich denn aus? Wie würdet ihr mich beschreiben so?
Auch du bist ja eine natürliche Beauty, Jochen.
Ja, also ich würde sagen, auch da könnten wir mit Creme vielleicht noch ein bisschen...
Nochmal verbessern, meinst du?
Noch ein bisschen mehr rausholen, Jochen.
Probier doch auch mal die mit Allös, wie meine.
Das Gute ist ja, mein Bruder ist ja Hautarzt, ne?
Das hast du noch nie erwähnt.
Moment, nee, das war doch der Schwager, der
Urologe.
Ärzte hast du eigentlich
der Schwager, der Klötendoktor ist.
Der Klötendoktor an dieser Stelle, er ist übrigens Patreon-Mitglied, Fan von unserem Podcast.
Ganz kurz,
hat auch
der
ein
Bruder
T-Shirt
ist Hautarzt.
Ja.
Und der Schwager ist Klötendoktor.
Klötendoktor?
Die Schwester ist Kinderärztin.
Wer ist denn dann eigentlich der bessere Ansprechpartner für die Faltenhaut an den Klöten? Der Bruder oder der Schwager?
Könnten die sich vielleicht mal kurz schließen?
Das ist eine gute
Frage. Oder ein Kind zusammenzeugen?
Das ist eine gute Frage. Ich frage meinen Bruder nochmal. Weil der ist ja Hautarzt, der muss doch das mit den Hautfalten genau wissen. Und nicht wie
zu dem werden auch Leute kommen und sagen, hören Sie mal, ich habe hier, gucken Sie mal, da ist auch, wo der Leberfleck ist.
Danke, dass du es nochmal gezeigt hast, Georg.
Ja, warte.
Manchmal hat man ja so Wehwehchen, die sind an Stellen, da weiß man nicht, zum Beispiel, wenn du eine Blase im Mund hast, oder so, ja, oder auf den Mandeln so eine irgendwas oder so, geht man dann zum Hals- und Ohrenarzt, geht man zum Hautarzt, weißt du, manchmal gibt es so Überschneidungen, wo man nicht genau weiß, oder was ist, wenn du zum Beispiel wenn du was im After hast, gehst du dann zum Proktologen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Findet ihr das nicht auch immer so unangenehm, wenn man sowas dann hat und dann muss man aber mit der Sprechstundenhilfe telefonieren, ja, und der möglichst präzise Furchtbar. Schildern,
was man hat.
Und was man hat und dann,
ja,
ja, fühlt sich an wie ein Eiterpickel am Anus. Das sagt man halt ungern.
Ja, super unangenehm. Ja. Was macht, wieso, ich finde auch das doof, dass die das vorfiltern, ehrlich gesagt.
Kann man das nicht mit Code umgehen oder irgendwie so ein Pizzabestelldienst, dass man anklicken Hab kann? Wo statt Salate, Pizzabrötchen, Wraps steht dann ein Anus oder,
ne? Das ist wirklich so, wenn du dann anrufst Aufhalte. Beim Proktologen und dann so, ja, weshalb kommen Sie denn? So, ich weiß nicht, also Hämorrhoiden, vielleicht, ich weiß nicht.
Wie viel mehr Menschen würden überhaupt zu Ärzten gehen, wenn man die Bestellung, also den Termin und so alles komplett ohne Telefongespräche machen könnte.
Ein Traum. Kann man ja mit
der Website. Ja, bei manchen, aber nicht überall. Bei vielen ist es dann so, dass du für jeden Scheiß dann doch wieder anrufen
musst. Ich hatte die Story erzählt, wo ich mal unten.
Und du kannst ja bei einer E-Mail kannst du auch ein Foto anhängen. Dann sagst du dann einfach hier, Eiterpickel im Anus, siehe Anhang. Und dann machst du da halt irgendwie so 5, 6 Bilder dazu oder ein Filmchen, wo du kannst ja auch dann singen oder so dabei. Oder ein Gedicht oder so. Und dann kann sich das halt der Arzt angucken und sieht sofort so ein bisschen, worum es geht. Und dann wird es dann nicht auch, dann wird das auch nicht falsch weitergegeben. Ja, das ist ja auch immer noch eine Gefahr, dass man irgendwas falsch schildert.
Hm. Aber am Telefon ist gar nicht so schlimm. Noch schlimmer ist es ja an der Theke.
An der Theke?
Am Empfang dann bei dem Arzt, wenn alles voll ist. Ja, hier nehmen Sie mal das Becherchen, pullern Sie da mal rein und stellen Sie es wieder hier ab.
Oh. Ja, ich hatte die Story erzählt, wo ich mal am Gemächt einen kleinen Eingriff hatte. Habe ich doch, glaube ich, hier schon im Podcast mal erzählt.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Und dann war die Arzthelferin, sollte das betäuben. Und dann musste da eine Spritze. Ich musste, ja. Und dann kommt sie mit der Betäubungsspritze. Und ich lag so da und hatte so ein du siehst dann wirklich so nackt, dann kriegst du ein grünes, so wie so eine grüne Tischdecke über dich mit so einem ausgeschnittenen Viereck und durch dieses Viereck steckst du dann dein Gemächt, so dass nur das quasi, ich weiß auch nicht warum, damit die nicht aus Versehen irgendwie am Bauchnabel operieren oder so. Und dann, da fühlst du dich schon erstmal sehr verwundbar. Dann liegst du also da auf dieser Liege mit dieser, alles ist abgedeckt, nur dein Schniedel nicht. Und dann kommt die Arzthelferin mit der Betäubungsspritze und dann guckt er so auf mein Gemächt, guckt die Arzthelferin an und sagt, naja, wir wollen ihn ja nicht umbringen.
Obwohl ich muss sagen, bei meinem Körper wäre ich froh, wenn...
Aber weil ihr wisst, was das impliziert, ne? Ja. Das und ich lag so da, ich sag so, ja, ich bin aber auch sehr aufgeregt gerade. Und er dann noch so, ja, ich glaube, da reicht die halbe Dosis. Und dann ist sie wieder so leicht enttäuscht weggegangen und kam mit einer kleineren Spritze. Wie? Du liegst so da und denkst einfach nur, das passiert gerade nicht wirklich. Sag dir, das ist doch nicht...
Oh, ja, ja. Oh, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne?
Dass ich schwöre, wir wollen ihn ja nicht gleich umbringen. Das war so ein bitterer Moment. Naja, wir haben es schon schwer. Ja.
Schön.
Leute, ich habe tatsächlich, wir können jetzt maximal eine Frage noch
annehmen. Ach komm, okay.
Ich muss in 20 Minuten muss ich schon im Studio sein.
Wünscht ihr euch die VHS- und Videoverleihkultur zurück? Möchte Kerim K. wissen?
Also Moment.
Nein, nein, nein und nochmal nein.
VHS doch. Ich muss sagen, einerseits ja und andererseits nein. Natürlich ist es super bequem, dass man alle Filme on demand hat und nicht mehr irgendwo hingehen muss. Aber als Kind, wenn ich am Wochenende bei meinem Vater war, dann sind wir immer in die Videothek gefahren. Entschuldigung, ich musste aufstoßen. Und das waren so Magic Moments, durch die Videothek mit den Eltern zu laufen und sich die Cover anzugucken und dann irgendwie, du hast dann ja eh irgendwas geliehen, was auch nur annähernd irgendwie cool aussah, weil du wusstest ja nichts, du hast dich nicht vorher informiert oder Metacritic oder Rotten Tomatoes, das gab's alles nicht, sondern du hast ein Cover gesehen, da war ein Raumschiff und ein Laser drauf und dann hast du gehofft, dass es sowas wie Star Wars ist und hast es einfach ausgeliehen. Und dann war es aber das Archinoa-Prinzip von, ich glaube, Emmerich, war der langweiligste Scheiß, den du in deinem Leben je gesehen hast als Achtjähriger. Aber es war halt ein Raumschiff vorne drauf. Und Und so hat man Filme kennengelernt und es war immer so ein Magic Moment, irgendwie da in die, durch die Videotheken zu gehen und Cover sich anzugucken und durchzulesen. Ich finde das schon.
Aber es war doch auch immer ein Hinweis, ob der Film gut oder schlecht sein könnte, wenn man weiß, wie oft wurde der verliehen. Da gab es ja immer so Karten drin mit so Stempeln, glaube ich, ne? Und dann, wenn die Karte ganz ausgefüllt war,
vorrätig war,
da müssen ja, oder genau, 6, 7, 8 Stück teilweise. Da wusste man immer, wow, das ist immer ein ganz heißer Scheiß.
Also als dann Titanic irgendwie rauskam und die ganze Videothekenwand war voll mit Titanic, irgendwie 40 Mal und es war 40 Mal verliehen. Und so, ja, aber ich mochte diese Videothek.
Wir hatten aber auch keine Videorekorder, als ich ein Kind war. Ich habe erst mir dann selber irgendwann einen gekauft.
Ja, damals gab es das noch nicht. Los.
Doch, gab es schon, war fickend teuer und vor allen Dingen, also meine Eltern wollten das nicht. Mein Vater wollte das nicht.
Ja. Erinnert ihr euch noch an diese Videothek in Düsseldorf am Hauptbahnhof? Da war eine Videothek direkt am Hauptbahnhof. Nee, keine Schmuddelvideothek, normale Videothek, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Da war ich in meiner Giga-Zeit, habe ich ja richtig viele DVDs gesammelt. Und da bin ich immer hin. Und da, die haben auch jede DVD, die man da gesehen hat, konnte man auch kaufen. Da bin ich teilweise stundenlang durchgegangen, um DVDs zu kaufen. Direkt gegenüber vom Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ich dachte, ihr als Düsseldorfer wisst es noch, aber ihr seid einfach nur Fake-Düsseldorfer. Mhm. Du kommst aus Ratingen und Georg, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo du herkommst.
Ja, ich hatte eine Videothek um die Ecke an der Kölner Landstraße und da musste ich halt nicht zum Hauptbahnhof fahren. So,
wie hießen die nochmal in Düsseldorf? In Frankfurt hießen die Tomin, World of Video oder so hießen die in Düsseldorf.
Oh, kann
das sein? World of Movies, World of Video?
Weiß ich nicht, wir hatten auch eine Kette, aber ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja.
Also ich mochte auf jeden Fall die Videospiel- und Videoverleihkultur. Ich finde, man lernt auch Filme und Serien waren ja damals eher selten, aber Filme mehr zu schätzen, wenn du irgendwie erst eine halbe Stunde in die Videothek fährst, dich da anstellst, die ausleihst, es kostet irgendwie 4 Euro pro Film oder 4 Mark und so, dann guckst du den Film, auch wenn er scheiße ist. Jetzt bei Netflix, du guckst irgendwie 3 Minuten rein, dir gefällt die Frisur vom Hauptdarsteller nicht, ja, mal gucken, was die andere Serie kann.
Aber
man ist da irgendwie, man zieht es halt mehr durch. Wir hatten ja nichts.
Man müsste auch jetzt noch einen VHS-Kassettenrekorder haben, das kommt ja auch noch dazu, ne? Schwierig, oder? Gibt's die noch?
Ja, also, die gibt's
ja, aber ich glaub, wozu? Ging, glaube ich, mehr so um diese Kultur und nicht um das Trägermedium. Also ich glaube, es muss jetzt nicht VHS sein.
Die sind ja dann auch irgendwann auf DVDs umgestiegen, die ganzen Videotheken. Also, okay Leute.
Ach Mensch, Elias, ja, tut uns sehr leid.
Wir haben es angekündigt, heute ein bisschen kürzere Folge. Folge 174, aber es war eine sehr schöne Folge. Und wenn ihr Lust habt, Patreon zu werden, dann geht auf die Patreon-Seite patreon.com/podcast-ohne-Namen. Da bekommt ihr den Podcast werbefrei und am Produktionstag, so wie heute zum Beispiel. Heute ist ein Dienstag, ja, ihr bekommt die Folge Podcast ohne richtigen Namen 3 Tage vor dem Rest der eklig armen Bevölkerung. Mhm. Und vor allen Dingen vor den Geizigen.
Und wir mögen euch dann mehr.
Wir mögen euch mehr. Es ist wirklich so.
Ist einfach so.
Ist faktisch einfach so. Wir mögen euch ein kleines bisschen mehr.
Viel mehr.
Ja, viel mehr.
Das stimmt. Also richtig viel, viel mehr. Also
eigentlich wie das Hübschere von den Kindern, die man hat.
Genau so funktioniert.
Dem man das aber nicht sagen darf oder dem anderen, ne?
Naja.
Muss man fair, muss fair bleiben, kann aber
irgendwann
nicht.
Muss man schon auch die Wahrheit sagen.
Sieht das gut aus, Papa? Mir doch egal.
Ist egal, was du anziehst.
Mach doch nicht einen Unterschied.
Einen schönen Menschen entstellt nichts. Schade, dass du nicht schön bist. Okay, Leute, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank. Hört auch die neue Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Da geht's um True Crime. Da ist Alice noch mit dabei, hat einen schönen Fall auch wieder vorbereitet mit George. Da geht's um Don King, den Boxpromoter Don King, der Mike Tyson entdeckt und groß gemacht hat und der einiges an Dreck am Stecken hatte. Gute Folge, hört's euch an. Verbrechen ohne richtigen Namen, überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode, die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt. Die neue Version Der Rodecaster Pro 2 ist ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio, hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat 2 USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, 4 Kopfhörerausgänge und so weiter. Kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich, außerdem die vielen Effekte zur Bearbeitung, sind integriert. Man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen Rodecaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.